She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Läuft.
Ich will noch gar nicht begrüßen, wenn ich ehrlich bin. Das ist so schön. Mach weiter.
Dann kommt der Zwischenfall.
Oh je.
So, jetzt aber.
So Weihnachten, ich war noch keine unserer Weihnachtsfolgen.
Das ist ein ganz besonderes Flair heute. Ja, da sind wir eigentlich schon drin in unserer besinnlichen, weihnachtlichen She-Happens-Folge.
Es ist ab dem Zeitpunkt eine besinnliche She-Happens-Weihnachtsfolge, ab dem der Finzi Ho-Ho-Ho sagt. Das ist mir nämlich aus der ersten Weihnachtsfolge im Kopf geblieben, wie der Finzi Ho-Ho-Ho sagt.
Oh je, Mini, habe ich das wirklich gesagt damals?
Erinnerst du dich, da warst du der Erzähler? Da warst du nämlich gar nicht dabei, da haben wir dich im Nachhinein als Erzähler aufgezeichnet.
Das weiß ich noch, das war echt, da haben wir uns noch mehr Mühe gegeben.
Hallo, ich habe hier gerade alle Jazz-Akkorde, die ich kann, zum Besten gegeben.
Naja, so was sagst du, aber das war eigentlich für alle Leute, die jetzt gerade zuhören, die erste Weihnachtsfolge. Das war sehr, sehr witzig und eigentlich sehr originell auch.
Jawohl, damit herzlich willkommen, frohe Weihnachten. Schön, dass ihr mit dabei seid und so viel können wir vielleicht schon mal sagen, ein weiteres Jahr mit uns ausgehalten habt. Wir haben es euch ja auch nicht immer ganz einfach gemacht. Schön, dass ihr dabei seid und jetzt wollte ich eigentlich gerade die beiden anderen begrüßen, dann verlässt der eine die Aufnahme. Dann sage ich aber schon mal herzlich willkommen und hallo, mir zugeschaltet aus dem Skiurlaub in Südtirol, Corinna Horn.
Guten Morgen.
Und aus Oberstdorf. Wach, es ist 8.56 Uhr am 23.12. Er hatte etwas zu feiern, trotzdem schon bei uns. Hallo, Vinzenz Geiger.
Servus.
Die Frage ist ja, Vinzenz Geiger gewinnt in Ramsau. Ist das im Jahr 2025 überhaupt noch eine Schlagzeile?
Ja, weiß auch nicht. Es war auf jeden Fall echt krass, weil, also, im Ziel und so, der Stadionsprecher und dann am Abend, wie wir zusammengesessen sind noch mit der Family, es war einfach alles genau gleich wie letztes Jahr. Das war so ein Déjà-vu, das war so krass. Aber natürlich, die Umstände und alles war schon was ganz anderes, aber es war dann echt, ich glaube, ich bin sogar ein Jahr davor auch von 15 auf 1. Also es war wirklich,
wow.
Es war sehr, sehr komisch, dass alles genauso wie im Jahr davor war. Nee, aber war natürlich, ich würde sagen, letztes Jahr hatte ich ja davor schon zwei Siege stehen. Da war es natürlich was anderes wie jetzt mit der Verletzung und ja, wo ich nicht ganz wusste, wie gut ich schon drauf bin, war das natürlich eine deutlich größere Erleichterung, so einen Jahresabschluss zu haben.
Du hast recht, du warst letztes Jahr tatsächlich auch 15. nach dem Springen mit 1,06 Rückstand, jetzt waren es 1,20.
Aber Finzi, das war ja jetzt dein 6. Weltcupsieg in Ramsau. Jetzt langsam musst du doch mal eine Antwort darauf haben, warum dieser Ort dir so liegt.
Ja, also wäre es so richtig, weiß ich es auch nicht, weil die Laufstrecke einfach, die liegt mir einfach, das ist extrem schwer zum Laufen da. Die Anstiege sind sehr steil, die Kurven in der Abfahrt sind sehr, ja, man kann sich einfach nicht gut erholen. Und irgendwie liegt mir das sehr gut. Und ja, der Zieleinlauf liegt mir, glaube ich, auch ganz gut, so beim Zielsprint. Und ja, also so, es fühlt sich ja, klar, auf der Loipe hat sich schon gut angefühlt am Sonntag, aber meistens ist ja schon auch wirklich hart, auf der Runde zu laufen. Vor allem am Tag davor, am Massenstart, da habe ich schon wirklich extrem gelitten. Aber das hat es wahrscheinlich braucht, dass ich dann am nächsten Tag, hat es mich einmal durchgeputzt, dass ich am nächsten Tag noch einmal abliefern konnte.
Aber jetzt hast du da, wie gesagt, schon 6-mal gewonnen. Und es ist auch für Menschen, die schon länger verfolgen, nichts Überraschendes, dass du mit auch größerem Rückstand zuläufst und am Ende dir auch mal so ein Rennen im Sprint ziehst. Aber du schaffst es immer noch, weiß nicht, ich glaube, ich habe die meisten die Rennen deiner Karriere verfolgt und ich habe das nicht live gesehen sehen können. Ich habe es gestern noch Real Life geguckt und selbst im Real Life, wo man ja weiß, wie es ausgeht, zweifelt man den Großteil dieses Rennens noch daran, dass das funktioniert. Und natürlich ist es sehr lustig, Rennen von dir Real Life zu gucken, weil Kommentatoren, die dazu tendieren, Prognosen abzugeben, geht alles komplett in die Hose. Also ich hab mir das im Real Life angeguckt und dann irgendwie Runde 3, ja, und der Thomas Rettnegger, das läuft jetzt nach Hause. Und klar, und Herola noch Podest und überhaupt. Und so, ja, gucken wir mal.
Also mich hat man dann danach gefragt, ab wann ich denn wusste, dass es um den Sieg gehen kann. Habe ich gesagt, von Anfang an, das klingt dann immer so arrogant, aber ja, ich glaube, wenn man die Situation ganz gut einschätzen kann, der Thomas Rettnegger, das Wahrscheinlichste, also wenn es nicht um den Sieg gegangen wäre, dann wäre eigentlich der Thomas wahrscheinlich vorne weglaufen alleine und wir hätten ihn nicht eingeholt, so Rieber-Manier. Aber ja, auf der Strecke ganz alleine vorne weg mit dem Adrenalin, das man dann hat, da ich glaube, da läuft man meistens dann eher zu schnell los, Zuschauer daheim. Ich glaube, ich habe das Rennen jetzt nicht nochmal angeschaut und habe eigentlich gar nicht so darauf geachtet auf ihn, weil das war für mich eigentlich relativ unwichtig. Ich habe gewusst, der Oftebro hat sicher einiges vor und es geht eigentlich darum, mit dem mitzulaufen und dann möglichst am Schluss vielleicht noch ihn im Zielsprint dann zu besiegen, wenn es überhaupt möglich ist. Und ja, das hat dann ja perfekt funktioniert. Das ist immer, das hört sich natürlich jetzt alles so leicht an, aber es war jetzt für mich auch nicht alles so, dass das klar war und dass es dann so funktioniert, weil sonst hätte ich schon ein paar mehr Siege wahrscheinlich.
Wie sehr hat dich dieser Sieg auch selbst überrascht? Ich weiß, du hast ja nach dem Rennen im Interview gesagt, auf die Frage, wann wusstest du, dass da heute was geht, hast du ja ganz selbstbewusst gesagt von Anfang an. Aber wie sehr hast du dich selbst damit überrascht und wie ordnest du den Sieg jetzt auch ein, gerade nach diesem schwierigen Saisonstart?
Ja, also ich glaube, dass ich wusste, dass es von Anfang an wusste, dass es um den Sieg geht. Also ich habe jetzt nicht direkt gewusst, dass es um den Sieg geht, aber wenn man die sich auskennt mit unserer Sportart und die Konstellation anschaut, wie die Abstände nach dem Springen waren, dann hat man sich schon denken können, dass es eine sehr, sehr gute Gruppe wird bei uns mit Oftebro und Rettenegger. Und dann war es schon abzusehen, dass wenn man da sich halbwegs einig wird oder ja, wenn einer einfach extrem Betrieb macht in der Gruppe, dann wird es wahrscheinlich auf jeden Fall noch ums Podest gehen. Und das mit dem Sieg, das war mir dann eigentlich schon ziemlich bald klar, weil ich nicht dachte, dass da Thomas Rettneggers durchhält. Einfach hatte ich irgendwie schon im Gefühl, es war jetzt schon auf der Runde schon wirklich sehr oft. Also normalerweise war halt der Rieber vorne weg und selbst der hat es oft nicht geschafft, da durchzukommen. Deswegen habe ich mir auch gedacht, dass es wahrscheinlich dann auch um Sieg gehen wird und habe mich dann wirklich komplett nur auf mich konzentriert und habe geschaut, dass ich mir so viele Kräfte wie möglich spare, weil in der letzten Runde, da wird es dann richtig, richtig zäh und da muss man alles mobilisieren, was man hat. Und genauso war es dann auch. Da der Jens Lörers auf die Bro ist extrem stark gelaufen, vorne weggeprescht und Runde 3 und 4 waren wirklich hart und das war dann perfekt, dass ich mir in den ersten zwei Runden so ein bisschen was, so ein paar Körner, wie man sagt, sparen konnte, indem ich immer am Ende von der Gruppe war, so ein bisschen geschaut habe, dass ich ja über die Anstiege, über die Kuppen drüber nicht ganz so Gas gibt, dass ich schlau über die Abfahrten wieder an die Gruppe ranfahre. Und ja, das war dann genauso, wie ich es mir vorgenommen habe. Und ich glaube, das war dann schon so ein bisschen auch der Grund, wieso ich am Schluss noch so stark war. Und ja, zur Einordnung von dem Sieg ist ja sehr, sehr viel Erleichterung auf jeden Fall. Ich habe es eben im Podcast auch, glaube ich, gesagt, dass ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl hatte vorher, weil ich dann im Springen deutlich vorwärts gekommen bin, so in der Trainingswoche zu Hause. Aber ja, klar, im Laufen habe ich es noch nicht so einschätzen können. Und ja, habe ich auch bis zu dem Sonntag nicht so richtig einschätzen können, weil am Tag davor beim Massenstart war es noch echt sehr, sehr zäh. Also ich bin schon auch schon relativ gut durchgekommen, aber da war es sicher noch nicht meine Topform. Und ja, deswegen war es natürlich sehr, sehr große Erleichterung. Vor allem hat das einen großen Stellenwert, weil es jetzt ja doch ja mit der Verletzung und dem, ja, es war schon alles nicht ganz leicht. Und da jetzt noch einen Sieg zum haben, um das Jahr zu beenden, jetzt haben wir ja doch eine bisschen längere Pause, macht es doch alles ein bisschen entspannter.
Du sagst längere Pause. Wie traurig bist du, dass es den Kampf um den Schwarzwaldpokal dieses Jahr oder beziehungsweise im neuen Jahr nicht gibt?
Ja, sehr traurig. Ich bin immer wirklich gerne in Schonach. Das hat so einen ganz eigenen Flair. Die Schanze ist speziell und sehr alt, aber von der Stimmung her ist es eigentlich einer der besten Weltcups. Sowohl beim Springen sind schon viele Zuschauer da und dann die Langlaufstrecke ist richtig, richtig cool. Da eine große Fläche, wo die Zuschauer eigentlich die komplette Strecke sehen. Und ja, da sind immer richtig viele Zuschauer. Und ja, das ist schon sehr, sehr schade. Eigentlich unser traditionsreichster Weltcup, wenn man so will. Ich weiß auch gar nicht, es kamen dann die Gerüchte auf während Ramsau, dass sie nicht viel Schnee haben und so. Und dann hieß es auf einmal, es ist einfach abgesagt. Ich weiß nicht, wie es da jetzt drum steht, ob es da einen Ersatzweltcup überhaupt, ob jemand nach einem Ersatzweltcup schaut oder ob das einfach, ja, abgesagt bleibt. Ich glaube, an dem Wochenende sieht es jetzt eher mal schlecht aus.
Ist aber auch bitter, gell? Da legt man es von ganz vom Ende der Saison weg, weil chronischer Schneemangel, und legt es dann ganz an den Anfang des Jahres, wo ja aber meistens nördlich der Alpen doch auch noch schwierig ist. Also wahrscheinlich wäre irgendwas dazwischen ganz gut gewesen. Aber da sind halt dieses Jahr dann auch noch Olympische Spiele etc. Gibt dann gar nicht so viele Möglichkeiten.
Ich verstehe es nicht so richtig, weil ich habe eigentlich gedacht, dieses Jahr wäre ein Compact und ein Teamsprint gewesen. Das heißt, sie brauchen nur eine 1,5 Kilometer Runde. Und ich habe eigentlich gedacht, dass sie das locker im Schneedepot hatten, weil die letzten zwei Jahre haben sie aus dem Nichts irgendwie eine Loipe hergezaubert, obwohl auch kein Schnee war. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, okay, die haben das jetzt irgendwie im Griff mit dem Schneedepot und allem. Aber ja, wohl doch nicht. Weil eigentlich, wenn man überlegt, so ein Ort wie Schonach am 1. Januar-Wochenende, ich glaube, damit kalkulieren kann man nicht, dass genug Schnee kommt vorher, wo das kalt genug ist. Deswegen habe ich gedacht, dass die einfach ein Schneedepot schneien, dass es genug ist und dann brauchen sie sich keine Sorgen machen, aber dem war leider nicht so.
Ich habe nochmal geschaut, aber scheinbar hatten die einfach auch da nicht genug im Depot. Also,
ja, ich habe auch
den
Wetterbericht aufgemacht. Ja, nachts sagt so leichte Minusgrade, aber tagsüber doch 3-4 Grad.
Ja, also, dass es jetzt nicht mehr funktioniert, das war mir dann jetzt schon relativ klar, aber ich habe gedacht, dass sie einfach von letztem Jahr noch irgendwie da so gut geplant haben. Aber ja, leider nicht. Aber wenn man das Wetter anschaut in Mitteleuropa, gibt es nicht viele Orte, an denen noch Schnee liegt, zumindest rechts und links. Ramsau ist ja wirklich ein ziemliches Schneeloch eigentlich, auch so knapp 1200 von der Höhe. Und da ist ja wirklich auch kein Zentimeter Schnee neben der Strecke und das hat es schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben.
Du hast gerade schon gesagt, du hast hier mit dem Laufen eher gar nicht so sicher. Jetzt aus der Außenperspektive muss man sagen, gut, da weiß man, dass er das kann. Du bist aber auch, gut, mit dem Vortag, Massenstart, weiß nicht, wie zufrieden du mit dem bist, aber natürlich gerade bei deinem Sieg, das war auch einfach ein sehr sauberer, grundsolider Sprung, oder?
Ja, ich glaube, grundsolide trifft es ganz gut. Also es war jetzt kein Supersprung, aber in Ramsau ist wirklich auch die Schanze, die ist sehr, sehr klein und es hat immer sehr viel Rückenwind. Das bedeutet dann meistens, dass viele Leute auf den gleichen Fleck springen und die Abstände nicht so groß sind. Deswegen, ich habe gewusst, ich habe eine ordentliche Sprungform, deswegen hat auch so ein solider Sprung in dem Fall gereicht. Aber ja, am Tag davor beim Massenstart, da habe ich den Sprung ein bisschen versemmelt. Da habe ich eher das Ziel gehabt, ich hatte das Gefühl, dass ich einen außergewöhnlich guten Sprung machen muss, weil beim Massenstart ja doch das Springen deutlich wichtiger ist. Und ja, das war nicht der beste Ansatz mit den Bedingungen, die ich da hatte. Das ging dann ziemlich schnell schief, wenn man so will. Und ja, am Sonntag war dann, habe ich einen ganz normalen Sprung im Endeffekt gemacht.
Was sagst du denn zum mannschaftlichen Ergebnis? Also auch das war ja durchaus gut. Johannes Ritzig am Sonntag noch Fünfter, der Wendel Achter, also drei Oberstdorfer in den Top Ten. Der Juli hat doch, ich glaube, 9 oder 10 Plätze gut gemacht nach einem nicht so guten Sprung auf Platz 15. Und Richard Stenzel, der Fünfter nach dem Springen war, auch noch in die 16. Aber gutes Mannschaftsergebnis auch.
Ja, voll, also definitiv sehr gutes Mannschaftsergebnis. Ja, ich glaube, der Juli hat am Sonntag den Sprung gemacht, so ein bisschen wie ich es am Samstag hatte. Da einfach einen technischen Fehler oder halt einfach von ein bisschen zu früh abgesprungen und das bedeutet dann auf einer Schanze mit viel Rückenwind, dass es sehr, sehr zäh wird. Und das war bei mir am Samstag so ein bisschen so und bei ihm sehr, sehr stark am Sonntag. Aber ich glaube, so konstant wie der Juli die Saison performt, ist das jetzt auch nicht so schlimm an dem einen Tag mal.
Ich habe jetzt noch eine Frage zu den Frauen. Es gab ja auch einen Schockmoment. Nathalie Armbruster ist im Massenstart bei Kilometer 3 einfach bewusstlos in den Schnee gefallen. Also jeder, der die Bilder gesehen hat, es sah wirklich gar nicht gut aus. Weiß man da, was da los war?
Das war wirklich richtig, richtig krass. Also wir haben das auch angeschaut, also quasi aus unserer Kabine raus und dann noch auf dem Bildschirm. Sie ist einfach, optisch sah es aus, als wäre sie wirklich bewusstlos und komplett zusammengeklappt. Aber es war einfach so, dass sie einfach im Vorfeld war sie ja nicht ganz fit, war ein paar Mal krank. Und die Strecke verzeiht gar nichts. Und dazu eben auch die Höhe, die man schon auch ein bisschen merkt. Und dann ist einfach viel zu schnell losgelaufen. Und an dem Anstieg hat es dann irgendwann, hat der Körper gesagt, okay, er kann nicht mehr. Und dann hat es umgehauen. Aber ich glaube, bewusstlos war sie, glaube ich, gar nicht. Also es war einfach nur, sie konnte einfach nicht mehr und ist dann umgeklappt. Natürlich, die Bilder sind ja wirklich, sieht ganz wild aus und es ging auch voll durch die Medien. Also das hat richtig Schlagzeilen gemacht auf Instagram, das Reel davon, wie sie da umklappt. Das hat ja krass viele Aufrufe. Und ja, ich glaube, sie hat die Frage wirklich sehr oft bekommen, wie es ihr geht. Und ich glaube, am nächsten Tag ist sie Dritte geworden. Deswegen war es jetzt nicht so, dass es nachhaltig irgendwie Probleme da gab.
Wahrscheinlich ist sie kurz schwarz geworden und dann war sie kurz weg. Aber ich fand es trotzdem total krass, dass sie dann noch weitergelaufen ist und am Ende, ich glaube, 13. geworden ist. Also ich weiß nicht, das fand ich irgendwie schon heftig nach dem Moment.
Ja, das fand ich auch heftig. Vor allem, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so auf der Strecke liegen würde, ob ich dann noch überlege, das Rennen fertig zu laufen. Aber ich glaube, wenn man das kann man ganz schwer beurteilen, wenn man nicht selber drin ist, weil es war dann ja auch noch der Massenstart. Also das Springen kam erst danach, deswegen war sie wahrscheinlich noch wichtiger, dass sie das Rennen zu Ende läuft, weil wenn sie, natürlich, wenn der Sprung schon gewesen wäre und dann klappt man zusammen, dann gibt man vielleicht eher das Rennen auf, wie wenn man noch weiß, okay, das war erst der erste Teil vom Wettkampf.
Die Frauen haben halt doch auch mindestens einen Stopp weniger als ihr und bekanntlicherweise kein Olympia. Also vielleicht auch in Bezug doch auf die Gesamtsaison und die Gesamtwertung. Aber bei höchsten Respekt da noch durchzuziehen nach so einer Nummer und hoffentlich geht's ihr gut und auch sie kann Weihnachten feiern. Warst du eigentlich beim hier, hast du dich auch dieses Jahr wieder schick gemacht und bist nach Bade-Bade?
Ich bin nach Bade-Bade, ja. Bin direkt in Ramsau geblieben bis Sonntag und dann nach Baden-Baden und beim Sportler des Jahres vorbeigeschaut. Wir waren als komplettes Team oder halt unsere Staffel von der WM war komplett vertreten und auch unsere Trainer, alle drei. Ja, war ein cooler Abend. Leider hat es nicht fürs Podest gereicht. Hatte ich mir schon so ein bisschen erhofft bei der Mannschaft des Jahres. Aber da war einfach Wintersport wieder mit der, ja, wenn dann immer die WM dann so lang her ist und dann war es ja mit der WM in Trondheim, die hätte generell gefühlt im deutschen Fernsehen nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, durch das, dass die Biathlon-WM schon davor war und alles spät war, dann noch mit dem Anzugskandal, dann ja, kam gefühlt, also meiner Meinung nach, nicht ganz so dann einfach rüber in den Medien. Und das war dann, glaube ich, auch der Grund, wieso wir dann doch nicht ganz vorne dabei waren als Mannschaft des Jahres, auch wenn es eigentlich, wenn man überlegt, dass wir einfach 4 Leute aus Oberstdorf waren in der Staffel. Die Story ist ja eigentlich schon extrem krass und weiß nicht, ob es das mal nochmal gibt, genauso. Und ja, ein bisschen schade, aber ich glaube, mit dem 4. Platz haben wir trotzdem eigentlich schon nicht so schlecht abgeschnitten.
Ein bisschen mehr hätte schon sein dürfen. Ganz, ganz vorne Mannschaft des Jahres muss ich doch auch sagen, German Basketball is mad sexy. Aber Protest wäre schon auf jeden Fall verdient gewesen.
Ja, das war für mich auch klar, dass die Basketballer das machen. Aber ja, so auf dem 2. oder 3. Platz. Aber klar, die Sprintmädels, die haben natürlich, die Leichtathleten haben da generell immer eine bessere Lobby, wenn man so will. Die hat das natürlich auch richtig cool und waren alles natürlich krasse Leistungen, aber der eine Bronzemedaille bei der WM gegenüber einer Goldmedaille, das höher zu gewichten, ist halt auch wieder so ein Thema. Ist ja auch beim Einzel, dieses Jahr haben wir wirklich gar keine Hoffnungen gemacht, dass ich da irgendwas gewinne.
Naja, beim Endeffekt hast du die gleiche Leistung erbracht wie die Sportlerin des Jahres, das muss man ja auch sagen.
No. Ja, der Weltmeistertitel im Einzel fehlt mir noch, was sie quasi noch zusätzlich hatte, aber ich glaube, an dem hat es nicht gelegen, dass sie gewonnen hat, sondern ja, bei ihr war die Geschichte natürlich extrem gut. Also das war wirklich, das hat ja jeder im Kopf gehabt, diesen Sturz von der Lou Charmoneau und das war ja alles wie ein Drehbuch. Gefühlt dieser Gesamtweltcup und ich glaube, es war auch noch gar nie ein Gesamtweltcup so in den Medien wie da und es war ja auch einfach richtig cool und wie das dann alles in Oslo zu Ende gegangen ist, das war ja wirklich, als wäre es geplant gewesen und ja, deswegen, das war dann schon relativ klar, dass sie das gewinnen wird, aber Coco has stopped the recording, steht bei mir.
So, jetzt sind wir hier gerade spektakulär rausgeflogen und ich habe ehrlicherweise vergessen, wo wir waren.
Irgendwo in Baden-Baden waren wir.
Wir waren irgendwo in Baden-Baden wahrscheinlich. Coco ist rausgeflogen, weil Alexander Omot-Kilde ihr das ganze Internet im Hotel wegnimmt. Aber du hast ihn getroffen, oder?
Ja, ich habe ihn getroffen. Es war ganz, also wir sind, ich war mit meiner Mama und meiner Schwester beim Skifahren. Wann war es? Gestern oder vorgestern? Und jeder von uns ist halt in einem anderen Sessellift gefahren und ich bin ausgestiegen und auf einmal steht da der Kilde vor mir. Also direkt am Ausgang vom Sessellift. Und ich habe ihn natürlich gleich erkannt, weil schön Norwegen-Dress, Helm mit Sponsor vorne drauf. Treffe ich danach meine Mama und meine Schwester und sage so, hey, habt ihr den Kilde gesehen? Der stand da direkt am Liftausgang. Nee, den haben wir jetzt nicht gesehen. Wie hast du den erkannt?
Ist dieser Kilde gerade mit uns im Raum?
Genau, und dann sind wir zum nächsten Lift gefahren und dann war er direkt hinter uns. Also okay. Hat ihn jeder noch gesehen. War ein kleiner Fan-Moment.
Ich verstehe das ja aber ehrlicherweise nicht ganz, wenn ich jetzt Profi-Skifahrer bin und dann Privat-Skifahren gehe, dass ich dann im vollen Look gehe quasi.
Das wollte ich auch gerade sagen, aber dann
keine Ahnung, also er hatte sogar sein Helm mit Sponsor drauf.
Wahrscheinlich hat man dann halt auch keine Lust, alles doppelt und dreifach mitzuschleppen.
Ja, das stimmt. Ja. Er ist ja nun nicht daheim da. Ja, Baden-Baden, was ich eigentlich noch fragen wollte, gibt's da irgendwas, was man sonst noch wissen muss? Findest du, ist da irgendwas Lustiges passiert oder so? Ich meine, im Fernsehen ist es ja, wenn man jetzt kein großer Fan von schicken Outfits und viel Glitzer ist, geht's gar nicht so spektakulär anzugucken. War es cool noch? Gab's eine große Party?
Ja, also Party gibt's da immer ziemlich danach. Es ist eigentlich schon sehr, sehr coole Veranstaltung. Immer, wenn man da vor Ort ist, es gibt quasi ein Rahmenprogramm und dann gibt's dieses Fernsehprogramm. Da wird man dann auch nochmal instruiert, wird Klatschen geübt und
der talkst du gerade hin.
Ja. Ja, nee, da nehmen sie so ein paar Jubel und so ein paar Szenen auf, dass sie dann das beim Fernseher einspielen können. Und ja, ist schon ganz interessant. Und generell danach gibt es dann eben noch eine Party. Und schon ganz cool da in diesem Kurhaus in Baden-Baden. Also schon generell Baden-Baden, so ein ganz spezieller Ort irgendwie. Also ich glaube, da kommt man einfach nicht hin, wenn man jetzt nicht gerade zu dem Sportler des Jahres geht oder. Also, das ist schon irgendwie, man fühlt sich wie in einem anderen Land. Aber so, die Veranstaltung war cool. Danach eine Party, waren sehr viele Leute. Wir waren dann nicht ganz so lang, bis in der Nacht noch heimgefahren. Und ja, aber war mal wieder eigentlich schon ein gelungener Abend. Noch zu den Einzelbewertungen. Ich kann es immer noch nicht verstehen, wieso dieser Leo Neugebauer so viel Vorsprung hatte. Also der hat es sich schon verdient, aber der hatte 1000 Punkte Vorsprung vom Zweitplatzierten. Und das zeigt halt wieder, dass diese Story und die Medien da nicht nur auf die sportliche Leistung eingehen, weil der Florian Wellbrock ist viermal Weltmeister geworden in 5 Tagen. Also und der Lukas Mertens hat einen Weltrekord geschwommen. Also ich weiß ja nicht, also dass die da so gar keinen Auftrag hatten.
Ich glaube, dass
da
schon auch einfach eine Rolle spielt, also dass Leo Neugebauer auch eine ungemeine Faszination auslöst in Deutschland, weil er kein deutscher Athlet ist im Sinne von wie er auftritt und wie er sich gibt, sondern das ist mehr ein Ami quasi, mehr ein Showman, lebt und trainiert ja auch in den USA irgendwie die meiste Zeit des Jahres. Und ich glaube, dass es da einfach so eine gewisse Faszination gibt. Also du guckst den an so und schaust dir seinen Social Media an und weiß ich nicht und hast den Eindruck, okay, das ist ein Sport-Superstar und halt nicht, böse gesagt, irgendjemand, den man noch nie hat irgendwo sprechen sehen und der halt in irgendeinem kleinen Ort wohnt und halt da bei der Bundeswehr ist. Also das hat vielleicht einfach eine Rolle gespielt, dass der halt so ein bisschen shinier ist. Ja. Aber hast du mit dem mal getrunken? Ist der lustig?
Der ist lustig, aber ich habe nicht mit ihm eingetrunken danach, nee.
Aber wie sehr oder wie viel unterhält man sich dann auch mit Sportlern aus anderen Sportarten?
Schon viel, also. Das Ding ist ja, ich war da jetzt ja schon ein paar Mal. Und ich kenne so diese Sport-Community, da kennt man sich dann schon irgendwann. Das ist auch ganz interessant. Ich war da ja schon Newcomer des Jahres mal vor ein paar Jahren und auch so von der Sporthilfe, Juniorsportler. Und da so die Leute, die in meinem Alter sind, die lernt man dann schon einfach immer mal wieder kennen und da trifft man sich dann halt immer mal wieder bei so Veranstaltungen. Deswegen spricht man da schon viel auch miteinander und auch, ja, ich kenne da generell jetzt relativ viele, so über den Club der Besten, den es auch gibt von der Sporthilfe und ja, bei Adidas sind auch ein paar Leute, wo dann auch immer wieder da sind und ja, da kennt man dann schon Sportarten übergreifend ein paar Leute. Auch jetzt, wenn ich daran denke, der Erik war dabei, Frenzel, der hat schon auch einfach, den kennen gefühlt alle Sportler und der ist da schon sehr, sehr gut vernetzt. Da vertreten wir unsere Sportart, glaube ich, ganz gut.
Jetzt kommen wir zum Thema sportliche Erfolge. Müssen wir noch kurz festhalten, bevor wir es vergessen. Es ist ja dieses Jahr jetzt eine Weihnachtsfolge ohne unsere beiden Weihnachtselfen, Kobolde, wie auch immer man sagen möchte. Aber wir müssen natürlich beiden noch gratulieren zu tollen Leistungen kurz vor dem Fest. Nämlich hat der Cornell sich in Inichnitz zuletzt, lief es dann wieder nicht ganz so gut, aber in Arosa wurde er Sechster und müsste damit, sofern die Skicrosser nicht auch wie ihr Kombinierer ganz verschärfte Extra-Regeln haben, was ich nicht glaube, die Olympia-Quali haben. Und der Sebi gestern, also wir zeichnen Dienstag 23. auf, in Alta Badia nach der Verletzung die ersten Weltcup-Punkte wieder. Auch das sehr schön.
Was ich mir gedacht habe, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn wir die beiden anrufen würden und ihnen sagen würden, wir waren noch verabredet zum Weihnachtsspecial? Ich meine, da müssen wir jetzt eigentlich gar keinen Termin mehr ausmachen. Das wäre jetzt das dritte Jahr in Folge gewesen oder schon das vierte.
Bin mir nicht ganz sicher, aber sollen wir sie anrufen?
Ich weiß nicht, wo man da rauskommt. Ich glaube, der Sebi ist schon Oberstdorf auf jeden Fall.
Sollen wir ihn einfach kommentarlos einen Link schicken zu Riverside und dann warten wir so 5 Minuten und gucken, was passiert?
Ruf mal einen Sebi an, bitte. Oder so erst einen Cornel.
Beim Cornel ist besetzt.
Servus.
Grüß dich. Du, wir haben es gerade von dir. Wir machen dieses Jahr nur eine kleine abgespeckte Weihnachtsfolge.
Jetzt, okay, ja.
Jetzt haben wir es gerade von dir. Dann klingeln wir mal durch. Willst du kurz mit reinhüpfen?
Ja, können wir machen.
Dann schicke ich dir noch schnell den Link, dann ist Quali besser.
Ja, warte, ich hole mein iPad und meine AirPods noch.
Du bist eine Legende.
Kriegen wir hin.
Bis gleich. Ciao.
Bis gleich, ciao.
Gut.
No way, kommt jetzt ein Sebi rein.
We got ourselves a Weihnachtsspecial.
Oh nein, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit.
Ich auch nicht, ich muss noch was essen. Ich war noch nicht beim Frühstück.
Tja, Coco, das hast du jetzt davon. Du hast
kann
gefragt.
Kann man doch nicht wissen, dass der jetzt hier mit reinhüpft.
Beim Sebi war es mir sehr klar, dass das
ja, ich war mir eigentlich auch relativ sicher. Darum habe ich auch kurz gezögert, bis ich ihn angerufen habe.
Oh nein, ich muss schon lang los.
Abfahrt,
du Bitches.
Sebi, das war eigentlich nur ein Spaß. Ich meinte, was passiert, wenn wir unsere beiden Weihnachtselfen mal kurz anrufen?
Ach so, ja, hier bin ich. Tada. Tada, hier bin ich.
Geil. Wieder im Kleiderschrank? Nee.
Nee, diesmal darf ich im Wohnzimmer. Ich bin geupgradet worden.
Stark.
Wie geht's euch? Wie geht's
dir? Ja, fein. Und dir?
Ja, mir geht's super. So, ich bin ein bisschen K.O. Anstrengende Wochen hinter mir. Und ja, Gott sei Dank nur ein glücklicher Ausgang mit gestern.
Wie dein Kollege gesagt hat, Hochgeschwindigkeitsarschwackeln.
Ja, das habe ich erst vorhin gelesen und er hat ein Stück weit recht, weil, also, Alta Badia ist nicht der schönste Slalomhang, aber ja, ein bisschen Tradition. Ich glaube, da war ja ewig, ich glaube 2007 war der letzte, dann war Corona der erste wieder, dann war wieder 2-3 Jahre nix. Und dann ist wieder mit reinkommen. Und normalerweise haben wir ja nur Madonna. Madonna ist ja im Verhältnis wirklich ein richtig geiler Slalomhang. Und Alta Badia ist halt kurz steil und dann lang flach. Und so wie es gestern dann war, dass der Schnee so langsam war, ja, im zweiten Durchgang hat er dann versucht, mehr Tempo reinzugeben und dann war es wirklich nur mehr so ein Rumschlenzen und kein richtiges Kurvenfahren mehr. Da war bloß die Hälfte vom Lauf war richtiger Slalom. Aber ich bin nicht böse drum, weil mir ist es schon entgegenkommen. Deswegen habe ich da kein Statement eigentlich dazu.
Ja, wir haben dir in Abwesenheit gerade schon gratuliert. Erste Punkte nach dem Comeback. Und auch sonst ist dir nur zu gratulieren. Ich habe es dir schon geschrieben, Sohn des Jahres gibt wie immer alles. Sogar 20 Minuten Fußmarsch hat er auf sich genommen, um Geschenke zu organisieren.
Das ist absolut richtig, ja. Ja, ich bin zu Martins Hofladen hochgesteppt in Pfelders und habe einkauft wie ein großer, aber der Tummler war auch da und der hat für die ganze Sippe einkauft. Der hat so viel Speck, Schüttelbrot und Käse in seinen Rucksack reingelassen, das habe ich noch nie gesehen. Der Speck laufen wie der Nikolaus mit einem Sack voller Geschenke.
Das darf jetzt kein Fernsehteam hören, weil das ist ja eigentlich das Ding, einfach mal die Woche vor Weihnachten sich auf der Alpe einnisten und darauf warten, welche Skifahrer alles vorbeikommen.
Ja, das sind in Skifahrerkreisen weiß man das schon, dass Pfelders da bekannt ist, aber das ist ja so DSV-Hoheitsgebiet. Letztes und dieses Jahr waren die Franzosen mit dabei, weil wir bei denen auch trainiert haben vor Val d'Isère. Das ist so, ja, geben und nehmen die ganze Zeit. Und dann sind die Schweizer sind natürlich neutral auch immer willkommen, auch wenn sie uns oft um die Ohren fahren. Wir sind ja lieb. Wir sind ja die Netten.
Aber Sebi, warum wart ihr nicht in Madonna dieses Jahr? Gab es da einen speziellen Grund? Oder dachte die 40 ist vielleicht ein bisschen einfacher,
ja,
den Slalom noch in Alta Badia dran zu hängen?
Madonna ist jetzt am 7. Januar.
Ah, okay.
Dass das Slalom Januar nochmal ein bisschen voller wird, oder wie?
Jetzt, Entschuldigung, habe ich gerade einen Anruf reinbekommen, ich habe gar nichts gehört.
Was meinst du, Fitz? Das Fitz ja da eigentlich gar keinen Bock.
Fangt ihr jetzt erst an oder seid ihr fertig oder was?
Nee, wir sind schon seit 8.30 Uhr hier am...
Ah, okay.
Man muss aber dazu sagen, dass mindestens eine halbe Stunde für technischen Fuck-up drauf ging.
Ja.
Dann check ich's.
Ich muss jetzt eigentlich noch los, also.
Fitz, du kannst dich verabschieden.
Ja. Dann übernimmt meinen Part einfach Sebi jetzt in dem Fall. Haben wir Glück gehabt, dass er direkt reingegangen ist. Aber ich hatte großes Vertrauen, dass es was wird bei dir heute. Dass du direkt einspringen kannst. Ja, ich muss jetzt los, darf noch ein bisschen auf die Langlaufski. Und ja, wünsche allen frohe Weihnachten. Mal wieder eine neue Weihnachtsfolge, bisschen anderes Format. Aber ich denke, wieder gut, wie immer.
Ciao.
So, hier hängt er noch fest, aber so ist es.
Schönes Freeze-Bild am Ende.
Ach, Wahnsinn.
Jetzt hatten wir letzte Woche deinen Teamkollegen Grammel hier. Hat er unsere Nachricht übermittelt?
Schulter Koko noch ein Weihnachtsgeschenk.
Und wie sieht's aus?
Ich hab dir Speck mitgebracht.
Wunderbar, Sebi.
Wir können mal eine Speckjause machen zusammen. Wir haben auch einen Wein gekauft. Wir können, es gibt den über die Weihnachtsfeiertage bei mir mal Bio, Schüttelbrot und Speck.
Stark.
So sind das gehört.
Ja, das machen wir so Ende März dann, wenn wir Skihappen-Saison am Schluss in Oberstdorf machen.
Perfekt. Genau, das wollte ich hören.
Ich frage mich ja auch, was passieren würde. Also jetzt bist du ja, können wir, glaube ich, sagen, herzlichen Glückwunsch auch noch. Du bist mittlerweile ein verlobter Mann.
Richtig, ja, danke.
Herzlichen Glückwunsch.
Jetzt stelle man sich aber vor, deine Verlobte wäre jetzt irgendwie harte Vegetarierin oder Veganerin. Dann wäre dein komplettes Konzept von Weihnachten kaputt.
Das müsst du doch mal alles überdenken, weil, ja, was machst du? Ja, dann kannst du einen Käse kaufen, ein bisschen Alkohol kaufen, aber die ganzen guten Sachen, so. Kaminwurzen und Hirschsalami und Speck, das geht einfach nicht ohne.
Nutrition of a World Cup Athlete.
Ich habe gestern von Anton Peilzer ein Instagram-Video angeschaut. Da ging es ja auch um seinen sportlichen Werdegang und so weiter, aber dann hat er noch einen ganz witzigen Satz gesagt. wer über die Weihnachtsfeiertage nicht mindestens 3 Tage zunimmt, hat es nicht richtig krachen lassen oder irgendwie so. Es geht mit Speck und Käse, kriegst du es halt auch hin. Deswegen, let's go.
Also ist es bei euch nicht so wie bei Fußballern? Ich habe vorhin noch gelesen, dass Pep Guardiola seine Spieler heute auf die Waage stellt und am Tag nach Weihnachten auch wieder. Und wer 3 Kilo zugenommen hat, steht nicht im nächsten Kader.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf der Waage gestanden bin. Wahrscheinlich bei der leistungsdiagnostischen Untersuchung. Und ansonsten, ja. Anton Gramann stellt sich öfter noch auf die Waage, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das hat er mittlerweile auch sehr gut im Griff. Als Skifahrer, das ist echt gnädig. Also, da gilt ja dann nur immer das Masse ist Macht-Thema und jetzt im Slalom natürlich nicht ganz so wichtig. Da muss man natürlich spritzig und da ging es halt beim Riesenslalom und natürlich Speed. Ist völlig egal, wenn da mal 1-2 Kilo zu viel drauf ist und da hat sich jeder auch so weit im Griff, dass das dann entweder schnell wieder weg ist oder gar nicht dann eben hinkommt, weil ich sag, ich habe jetzt 2-3 Tage frei und dann gehe ich schon wieder Skifahren und Training und das, ja. Also, keine Chance mit Kalorien. So.
Aber Stichwort körperliche Verfasstheit, das haben wir gerade schon gesagt, ein Comeback nach Verletzungspause, jetzt sind die ersten Rennen rum. Wie geht's denn der alten Maschine?
Ja, es klemmt, es knarzt, es quietscht, würde ich mal sagen, um das jetzt ein bisschen witzig zu formulieren. Nee, es ist schon so, es sind bei weitem nicht mehr so viele gute Tage dabei, leider. Ich muss schon haushalten mit Anzahl Fahrten, Anzahl Skitage. Ich spüre nach wie vor das Kreuzbandknie und aber auch, weil das linke Knie dann ein bisschen das rechte kompensieren möchte, auch die alte Verletzung von 2021 und das ist dann so ein Hin- und Herschieben. Also wenn es rechts nicht zwickt, dann zwickt es links und das ist ziemlich mühsam und es geht auch echt auf den Kopf, auf die mentale Komponente. Deswegen war ich jetzt extrem erleichtert, dass es jetzt mal klappt hat, weil fest halt 8 Stunden nach Frankreich trainierst gut, fällt es am 3. Tor ein, das ist Slalom, und dann fährst zurück, dann tut das Knie eigentlich weh. Und dann klappt es auf einmal so leichtfüßig wieder. Ich habe aber einen Tag davor frei gemacht. Das Pensum ist so 2 Tage Skifahren, 4-5 Fahrten, die dafür richtig. Und so komme ich durch.
Es ist echt so heftig, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Leider, ja. Ich habe in der Vorbereitung konnte ich mehrere Tage machen, das aber bei Weitem noch nicht so intensiv rennmäßig fahren. Und sobald ich halt wirklich Vollgas kipp, rennmäßig fahre, ist es dann schon so, dass ich ein Limit habe, so aktuell. Das ist so 4-5 Fahrten sind, je nachdem, was auch für ein Untergrund ist. Wir trainieren ja auf richtig knackigen Bedingungen. Jetzt mal Alta Badia war Gott sei Dank nicht so hart und eisig. Da geht's dann auch besser. Und da spüre ich dann das alles nicht so sehr. Und beim Rennen machst du ja bei Weitem nicht so viele Fahrten mit Einfahren und 2 Lauffahrten wie im Training. Und das baut sich dann immer so über eine Woche auf. Wenn ich jetzt eine Woche im Felders war, dann muss ich schon schauen. Also 2 Tage fahren, 1 Tag Pause. 1 Tag fahren, 1 Tag Pause. 1 Tag fahren, Pause, Rennen. Oder wie teile ich es auf, dass ich mich da mal 3 Tage am Stück fahre? Weil sobald ich einmal drüber bin, reagiert ein Knie. Das braucht dann mindestens 1-2 Tage, dass es wieder richtig, richtig gut ist. Also ich kann dann schon mit ein bisschen Schmerzen und ein bisschen Flüssigkeit fahren, ist natürlich nicht gut und nicht sinnvoll. Und das schaue ich halt auf jeden Fall nicht zulasse. Und dann ist es aktuell das Pensum, das reicht aber völlig aus, weil ich nur eine Disziplin fahre. Und ja, ich bin auch alt genug und erfahren genug, dass ich das dann richtig nutze. Also es ist viel Arbeit und es bleibt auch viel Arbeit. Aber es geht voran und das ist ein gutes Zeichen.
Von medizinischer Seite aus, was hörst du da? Also was du jetzt beschreibst mit diesen Limits, die du dir da doch halt noch selber setzen musst, ist das jetzt was weiterhin Teil eines immer weiter sinnenden Genesungsprozesses ist und es gibt eine Projektion, wann das besser sein soll? Oder ist es einfach eine Situation, in der man weiß es nicht und muss einfach jedes Mal wieder von neuem gucken?
Also die medizinische Diagnose ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass es nicht mehr lang geht. Das ist die Aussage vom Doc. Beide Knorpel sind zu arg beschädigt, Knorpel wird nicht besser. Die Bandstrukturen, klar, die erholen sich und muskulär kann ich einiges kompensieren.
Aber wenn du viel Schmerzen hast, dann kannst du auch wenig trainieren, wenig Kraft trainieren, wenig gezielt trainieren, um das Ganze zu schützen oder den Prozess zu verlangsamen. Und aus Leistungssportsicht geht das alles nicht mehr lange. Und das muss ich selber abschätzen. Kommt natürlich auch darauf an, wie das mit Ergebnissen läuft und wie einfach mir das fällt und wie gut sich der Körper regeneriert. Das stellt sich ja auch noch raus. Das kann ich nach einem Jahr gar nicht sagen. Fakt ist aber definitiv aus medizinischer Sicht, die Knorpelsituation, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, fernab von optimal. Also das wird nach wie vor langsam weiter abbauen, solange ich Leistungssport mache. Und da gilt es halt dann, clever zu sein, um mich zu überziehen. Es ist jetzt klingt erstmal dramatisch, aber es geht schon ein bisschen.
Und wie geht's dir damit? Also ich meine, wir haben ja die letzten Winter immer bei uns und wir haben schon oft darüber gesprochen, du hast immer erzählt, du willst eigentlich schon noch ein paar Jahre Skifahren und jetzt muss man sich irgendwie dann doch so mit einem Karriereende irgendwie früher oder später doch näher auseinandersetzen, oder?
Ja, gut, ich meine, in einem Alter von 32 musst du das sowieso irgendwann mal machen, dass das nicht ewig geht, das ist klar, das gibt Ausnahmen, wie einen Dave Riding, der aber so gut wie nie wirklich ernsthaft verletzt war und auch in einer ganz anderen Situation ist, dass du wirklich vorne mit drin bist, wo es ja dann ein bisschen einfacher ist, sich auch zu qualifizieren aufgrund der Piste, was bei uns im Ski-Alpin immer ist. Aber klar, das kommt im Werdegang von einem Sportler immer mit dazu. Und bei Verletzungen musste ich dann sowieso früher oder später damit auseinandersetzen, weil das Erste, was dir einfach im Kopf schießt, wenn du dich verletzt, ist, das kann es jetzt auch gewesen sein, gell? So, die Realität, die hat jeder und in jedem Alter. Und viele brechen ja da auch dran. Das ist ja auch das Schwierige bei einer Verletzung, da nicht erstmal nicht aufzugeben, dass man sich wieder zurückkämpft hat. Und dann ist es aber auch okay, wenn du dich schon oft genug zurückkämpft hast, dass es dann lässt, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie dann keinen Sport mehr ausüben zu können nach der Karriere. Weil Sport, egal welcher es ist, über die komplette Bandbreite einfach was Wunderschönes ist und das will ich natürlich auch nur genießen können. Deswegen, ich mache es klar von den Leistungen natürlich abhängig und dann in allererster Linie von der körperlichen Verfassung her, wie es mir geht. Und alles andere, wie sagt man so schön, da kann sich dann das Zukunfts-Ich drüber Sorgen machen. Genau.
Wow. Dafür, dass wir dich jetzt spontan angerufen haben, wurde das ganz schön schnell, ganz schön intens. Ich möchte aber dazu in weihnachtlicher Stimmung auch nur sagen, ich finde das sehr beeindruckend. Jetzt bist du schon so lange dabei und wirklich einfach gemacht hat es dir da nie jemand oder die Umstände. Und du bist aber immer so wahnsinnig gut drauf. Drum hat dich ja auch unsere Happens-Gemeinde so lieb. Also Chapeau dafür.
Danke.
Wie du da stimmungsmäßig dich durchmanövrierst.
Ja, darum geht's für mich dann am Ende, oder? Also jetzt natürlich speziell auf Skifahren gesehen, aber so Passion, Freiheit und vor allem Spaß am Sport zu haben. Und das ist ja das, was ich auch sehr gern vermittle immer, dass der Spaß im Vordergrund steht. Ist klar, es gibt harte Entscheidungen, es gibt schwierige Zeiten, aber der Spaß darf da nie zu wenig kommen und jetzt gar nicht so übertrieben, so Blödelei oder sowas, sondern wirklich die innerliche eigene Freude an der Sache, die man da gerne macht. Und es ist ja dann völlig egal, welcher Sport es ist, ob es Laufen, Fahrradfahren, Snowboard, Ski, völlig egal. Völlig egal. Es muss Spaß machen und deshalb machen wir es ja unterm Strich auch alle. Ja, es ist ja keiner hier, der sagt, also hoffe ich mal, der das aus Existenzängsten oder dazu gezwungen wird, das zu machen. Das glaube ich nicht.
Das kann aber bei euch nicht passieren, weil jemand, der Existenzängste hat, wird nicht Skifahrer.
Der wird generell kein Wintersportler, das ist richtig. Aber das ist ganz wichtig, finde ich, weil auch den Kids und so, auch die Rückschläge haben, nur so bringst du sie wieder zurück auf Ski und so bleiben die auch bei der Stange und das ist einfach, das ist das Wichtigste. Fertig aus. Deswegen versuche ich das. Ich habe das so beigebracht gekriegt. Oma, Opa, Mama, Papa, ganz klar, die Geschwister natürlich auch und das versuche ich einfach zu leben und das ist auch so mein Go-To durch die ganze Saison, durch die ganze Karriere. dass ich an der Stange bleibe. Weil immer, wenn ich dann wirklich genießen kann, dann merkst du einfach, warum alles. Oder dann schließt sich so der Kreis. Und ja, dieser saudumme Satz, Verletzungen gehören zum Leistungssport dazu. Ich bin immer noch kein Fan, aber es ist halt da Tatsache, dass was passieren kann, wenn du Risikosport machst. Da bin ich ja Realist. Aber genauso im Gegenzug muss man halt einfach sagen, die Freude obsiegt dann gegenüber allem.
Aber da war ja, Alter, bei dir dann sicher so ein Genussmoment, oder?
Ja, absolut. Das war emotional. Ich habe nach dem ersten Durchgang ein Interview gegeben, da habe ich mich extrem zusammenreißen müssen. Ich muss ein bisschen schauspielen, weil da hat es mich schon richtig packt. Und auf der Heimfahrt dann auch, wo ich dann mal in Ruhe mit dem Papa telefoniert habe, und mit guten Freunden und Unterstützern. Also da hat es mich schon mal hergenackelt. Also gar keine Frage. Das immer schwierig zu beschreiben, weil es so komplex ist. Und das letzte Mal lief so romantisch, einfach von der Hand, auch da war extrem viel Arbeit dahinter und eine viel längere Reha und so weiter, aber ich wusste, dass es einfach schwieriger wird, weil ich älter geworden bin, der Sport sich wandelt, es wird alles schneller, noch aggressiver, noch mehr Leute, noch mehr Junge, die da mit attackieren. Und es war einfach extrem befreiend, dass das dann, obwohl ich jetzt nicht mal viel anders gemacht habe wie in den anderen Rennen, ich da dabei bin. Und das ist einfach eine gute Bestätigung für die ganze Arbeit, auch wenn du, und ich habe richtig auf die Fresse gekriegt, gell? Ich habe nur kassiert im Training. Ich war nicht ein einziges Training irgendwo mal schnellster, außer in Keilpassagen. Und da musst du dich immer an diesen Minischritten klammern und immer diese Leiter nach oben und weiter und egal was andere sagen, und du kriegst ja dann auch hier und da mal einen dummen Kommentar gedrückt. Du musst alles ignorieren und da ist gestern schon eine extreme Last abgefallen und ich hoffe auch, dass ich dann jetzt trotzdem im Fokus bleiben kann und genauso weitermache, weil jetzt da brauche ich nicht überschwänglich werden. Das dringend tut mir das Ergebnis von gestern nämlich überhaupt nichts. So, mein Fuckbitch, das ist einfach Realität. Aber es ist für alles andere was befreiend und ich den guten Schwung da nehme ich mit.
Der Monat, in dem man ganz viel richten kann, kommt er jetzt dann und da sind die Startbedingungen jetzt eigentlich ganz, ganz gut für.
Genau. Absolut. Aber jetzt geht's erstmal Weihnachten.
Sehr gut. Ich hatte nur, bevor wir vielleicht nochmal weihnachtlich werden, weil ich es aber letzte Woche schon vergessen habe und nicht mehr untergebracht habe im Gespräch mit Anton Grammel, wenn wir dich noch da haben, ein aktuelles Thema, nämlich, weil du es vorhin schon angesprochen hast, der Untergrund in Val d'Isère, ist das vielen schon aufgefallen und jetzt in Alta Badia auch. Im Fernsehen wurde das in unterschiedlichen Sendern immer wieder mal angerissen. Jetzt fragen wir jemanden, der weiß, wie sich's anfühlt und was anders ist. Erklär uns doch bitte mal, was ist in der Pistenpräparierung in diesem Jahr neu?
Also die FIS hat das letztes Jahr schon angekündigt, dass wir ein bisschen von diesem komplett vereisten, komplett glatten und auch dann sehr gefährlichen Untergrund ein bisschen weg wollen und das ein bisschen entschärfen wollen. Was jetzt aber passiert ist, gerade in Val d'Isère, du musst schon mal ein bisschen auch die Höhenlage beachten. Ja, es ist extrem schwierig, eine Piste gut zu präparieren. Du hast da zwar eine Woche Zeit und du hast keinen Betrieb, aber die Schneesituation ist halt dieses Jahr auch mal wieder nicht so gut um die Jahreszeit. Temperaturen sind einfach scheiße, kann man ja so sagen. In anderen Skigebieten, jetzt zum Beispiel Felders, haben wir es extrem gut hinbekommen, wo man dann auch selber sagt, hey, wir haben zu gute Trainingsbedingungen geschaffen, wir brauchen sie echt rougher, brutaler, schwieriger, weil es im Weltcup sich jetzt oft so entwickelt hat, dass es einfach schwierig wird. Ja, es ist beide Richtungen sind für mich scheiße, oder? Zu eisig ist krank und das können nur wenige und dann sowas, das erinnert dann wieder an das ein oder andere alte FIS-Rennen, da wird es halt mal richtig schlagig und richtig tief und dann entzehrt sich das auch alles. Grundsätzlich muss man sagen, gerade Val d'Isère und Alta Badia, was vom Slalom jetzt her, extrem enge Rennen. Also das Feld rückt viel enger zusammen, weil das so leichte Bedingungen halt auch viele Leute gut fahren können. Und da siehst du dann noch mehr die Dichte, die wir haben. Wenn dann die Pisten schwieriger werden, ist halt wieder mehr Materialsache und dann einfach mehr Ausnahmen, die damit besser zurechtkommen. Es gibt aber auch welche, die zum Beispiel mit solchen leicht, vermeintlich leichteren Bedingungen überhaupt nicht zurechtkommen. Ja, es lässt sich halt wie immer drüber streiten. Du kannst es unterm Strich nicht jedem recht machen. So tendenziell, ich persönlich bin ganz froh, dass es nicht so super eisig ist. Würde jetzt aber auch sagen, so ein bisschen mehr geht dann schon, oder? Weil das hat man dann schon mittlerweile im Griff, was das, die Bewässerung und Temperaturen, Schneeverhältnisse, Höhenlage, das lässt sich ja alles einigermaßen einschätzen, vor allem von Personen, die da vermeintlich schon seit Jahren Erfahrung haben, sollten das ein bisschen besser wissen und dann könnte man das besser präparieren, ja. Aber es ist wie immer ein großes Streitthema grundsätzlich. Ich glaube, statistisch verletzungsbedingt hat sich nach wie vor nichts geändert. Also der Ansatz mit der Piste, wissen die, ob die überhaupt was bringt. Es ist immer ein Streitthema. Für mich persönlich, ich bin dieses Jahr soweit sehr zufrieden, wie die Pisten sind. Auch wenn ich mit einer hohen Startnummer da komme, fand ich es bisher schon sehr fair, muss man klar sagen. Und das sieht man auch an den dann doch einigen hohen Startnummern, die es einfach schaffen, sich zu qualifizieren. Es sind nämlich, glaube ich, so gefühlt, würde ich schon mal sagen, schon ein paar höhere jetzt gewesen. Alta Badia, Valdisera. Auch Levi sind sie von hinten reinpfiffen. Levi war deutlich, deutlich härter, deutlich glitter. Gurgel bin ich leider nicht weit gekommen. Valdisera noch weniger weit. aber Valdisera, da hat man es natürlich auch gesehen, dass es einfach eine ramponierte Piste. Auch da. Und da sind hier Leute von richtig weit hinten reinpfiffen. Also, ja.
Das fand ich das Interessante eben, ja, dass, obwohl es dann, weil ja eisiger, also tougher, aber dementsprechend vielleicht halt vermeintlich auch fairer, weil hält länger und mehr Leute ähnliche Bedingungen. Ja, das fand ich eben auch interessant, dass jetzt trotzdem in allen Rennen eigentlich immer mindestens einer mit einer 4 oder sogar einer 5 vorne dran im zweiten richtig, Durchgang stand.
Ja. Also von dem her, also ich beschwere mich da jetzt mal nicht, weil wie gesagt, mir kommt es ja grundsätzlich eher schon von meiner körperlichen Situation her auch ein bisschen entgegen, weil ich dann einfach mehr Skifahren kann und das bringt mich aktuell deutlich weiter als dieses Rumgehacke auf dem Eis. Das wird aber definitiv noch kommen, also jetzt wird es sicher kälter im Januar, dann kommt sicherlich noch mal Schnee und dann werden wir das auch wieder ganz anders haben.
Sebi, was steht denn jetzt die nächsten Tage bei dir an? Wie verbringst du Weihnachten dieses Jahr?
Ich bin bei meiner Verlobten, bei meinen Schwiegereltern. Danach fährt sich heim, dann ist noch family-technisch einfach zusammenkommen. Und wenn es dann geht, werden wir eventuell in Kitzbühel oder Hinterrhein trainieren zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Dann ist Vierschanzentournee. Da schaut es gerade aktuell so aus.
Steht bei dir auch auf dem Terminkalender.
Ja, klar, nein. Mit dem Skiclub Oberstdorf, das ist natürlich immer super als Athlet, bekommst du da eine Karte und darfst dann rein und es ist ja cool, da auch alle zu sehen und zu treffen und das ist ja, sag ich mal, da siehst du auch die Leute, die du sonst wirklich den ganzen Winter nicht siehst, weil du einfach unterwegs bist und das ist was Schönes. Da muss ich mich natürlich zusammenreißen, was heißt zusammenreißen, das habe ich im Griff, aber weil der Januar ja vor der Tür steht und dann ein ganz entspanntes Silvester und dann ist die Vorbereitung für Madonna und das ist der Fokus und ich habe jetzt ein bisschen Blut geleckt und also da schon 2-3 Tage erholen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier Urlaub machen können eine Woche und dann wieder von vorne anfangen. Es geht direkt weiter. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Aber ich freue mich jetzt auf entspannte Zeit und dann auch schönes Training. Das wird auch alles ein bisschen ruhiger, weil ja jetzt erstmal nichts ansteht, dann ist die Trainersituation etc. Auch entspannter vom Außenfeld, das merkt man dann auch und auch athletentechnisch intern bisschen entspannter und und das freut mich jetzt einfach.
Sehr gut.
Dann eigentlich nur noch die Frage, jetzt wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir uns dieses Jahr hören, wie schaust du auf dein 2025 zurück? Gib uns doch ein kleines Rap.
Ja, hättest du mich das vor 2 Tagen gefragt, geht so. War ja wenig Positives eigentlich dabei. Du bist einfach nur auf harte Arbeit. Viele Schmerzen leider von meinem eigenen Körper. Aber auch stolz für viele Hürden, die ich überwunden habe. Und natürlich auf jeden Fall mein persönliches Highlight, die Verlobung. Kann ich jetzt auch so sagen. und einen sehr versöhnlichen Abschluss mit alter Partie.
Fein.
Ja. Also groß und ganz würde ich sagen, in Ordnung. Es ist in Ordnung.
Das ist auch sehr gut die Kurve gekriegt mit der Verlobung von kein gutes Jahr hin zu A.
Ja, ich will so ganz tief rein und dann
sehr gut, dass du schon raus hast. Ja. Ja, aber ich glaube, Sebi, dann genießt cool. Das bisschen Freizeit, was du jetzt zwischendurch hast. Lass dir den Speck schmecken.
Ja, werde ich. Das denke ich an euch, bei jedem Bissen.
Bitte unbedingt.
She happens. She happens.
Das wäre guter Content. Ja, spektakulär, genau. Dass du so, also können wir nochmal, ich weiß noch nicht genau, wie das dann in der fertigen Folge rauskommt, aber wir haben jetzt wirklich sehr spontan ohne Vorabsprache den Sebi angerufen.
Ja, das macht sehr schön.
Merci, dass du da so zur Verfügung stehst. Coco, dir noch einen schönen Weihnachtsurlaub.
Danke.
Euch da draußen selbstverständlich, hoffentlich, sofern ihr Weihnachten feiert, ein besinnliches Fest. Habt euch lieb, giftet euch nicht an am Familientisch, sofern möglich. Und wie mein Oberstdorf sagt, Allah bloß so viel wie mit allem Gold Ningott. Macht es gut. Wir hören uns nächstes Jahr. So viel können wir, glaube ich, sagen. Wenn ihr uns noch Weihnachtsgrüße schicken wollt, dann schickt sie an team@shehappens.de oder auf Instagram an @she.happens. Und wenn ihr dem Vinzi eine Weihnachtsfreude machen wollt, dann verteilt uns Sternchen und folgt uns auf Spotify oder wo ihr uns hört. So viel von uns. Frohes Fest.
Frohe Weihnachten.
Ciao. Tschüss.
Frohe Weihnachten. Ciao.